Hier ist wieder wie jeden zweiten Freitag im Monat die Kulturkritik München. Durch die Sendung führt sie Wolfram Freundschuh.
Vom 1. bis 4. April 2009 findet der NATO-Gipfel in Baden-Baden, Kehl und Straßburg statt. Er soll zugleich ein Fest sein für die nun 60-jährige Existenz der NATO. Was es da allerdings zu feiern geben soll, ist eine vielfach gestellte Frage. Der will ich nachgehen und deshalb das ursprünglich heute angesetzte Thema um einen Monat verschieben. Heute ist unser Thema die Bekämpfung der Armut, wie und warum die NATO aufrüstet. Also, was feiert die NATO? Das sogenannte Nordatlantische Verteidigungsbündnis, das uns permanent wie eine Wohltat der westlichen Welt, wie eine große Hilfsaktion des Humanismus als Retter der Menschenrechte vorgestellt wird. Was hat sie wirklich getan? Hat sie etwas beigetragen zum Frieden auf der Welt? Gibt es seit ihrer Existenz weniger Kriege, weniger Militäreinsatz, weniger Armut, weniger Gewalt? Hat sich die soziale, politische oder ökonomische Lage der Menschen seitdem verbessert? Oder hat sie wenigstens dazu beigetragen, dass sie sich nicht verschlechtert? Der Gegensatz von Arm und Reich in der Welt ist in den letzten 60 Jahren extrem angestiegen. Die Anteile an der Armut hatten sich im Verhältnis zu den Anteilen am Reichtum der Menschheit allein in der Zeit von 1990 bis 2002 schon verfünffacht. Weltweit besaßen 1994 ein Fünftel der Menschen 86% des Weltvermögens. Das ärmste Fünftel besaß dagegen nur 1,1% des Weltvermögens. Auf der 55. UNO-Generalversammlung am 18. September 2000 wurde von den 189 Mitgliedstaaten die Lage der Menschen auf der Welt folgendermaßen erfasst. 1,4 Milliarden Menschen, also etwa 20% der Weltbevölkerung, leben in extremer Armut. Damit ist ein Tagessatz von 1,25 Dollar gemeint. 2,6 Milliarden Menschen, also etwa 40% der Weltbevölkerung, verfügen über weniger als 2 Dollar am Tag. 923 Millionen Menschen leiden an Hunger. 96 Millionen Kinder erhalten keine Grundschulausbildung. 774 Millionen Erwachsene weltweit können nicht lesen und schreiben. In 113 Ländern gibt es keine Geschlechtergleichheit bei der Anmeldung an Schulen. Alle 3 Sekunden stirbt ein Kind an einer vermeidbaren Krankheit. Jede Minute stirbt eine Frau durch Komplikationen während Schwangerschaft oder Geburt. Jährlich sterben 2 Millionen Menschen an AIDS. Alle 30 Sekunden stirbt ein Mensch an Malaria. 1,2 Milliarden haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 2,6 Milliarden Menschen haben keine sanitäre Grundversorgung. Aus dieser Situation entstand der sogenannte Millennium-Beschluss der UNO, eine Zielsetzung zum Jahrtausendwechsel, mit der 8 Entwicklungsziele der UN bis 2015 formuliert wurden. Erstens Halbierung der Zahl extrem armer und hungernder Menschen, zweitens vollständige Grundschulausbildung weltweit, drittens Geschlechtergleichheit auf allen Bildungsebenen, viertens Senkung der Kindersterblichkeitsrate unter 5 Jahren um 2/3, fünftens Senkung der Müttersterblichkeitsrate um 3/4, sechstens Ausbreitung von AIDS und Malaria stoppen und umkehren, siebtens Halbierung der Zahl der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung haben und achtens Einhaltung der Selbstverpflichtung der Industrieländer zur Erhöhung der Entwicklungshilfe und der zugesagten Hilfe für Afrika und die ärmsten Länder der Welt. Die Umsetzung der 8 Millenniumsziele kostet nach Angaben der UNO jährlich 40 bis 60 Milliarden Dollar. Das sind weniger als 5% der jährlichen Ausgaben für Militär. Das schien damals machbar, aber die Realisierung war mäßig. Die Entwicklungshilfe sinkt seit 2 Jahren wieder. Alle Zusagen an die 49 ärmsten Länder der Erde wurden nicht eingehalten. Die Zahl und das Ausmaß der Armut und die Konzentration des Reichtums haben nicht abgenommen, sondern weiter zugenommen. Dafür sind die Militärausgaben auf den größten Umfang seit dem Zweiten Weltkrieg gewachsen. Im Jahr 2007 wurden weltweit 1,339 Billionen Dollar, also 1.339 Milliarden Dollar für Militär, Waffen und Kriege ausgegeben. So die Angaben bei SIPRI, dem Stockholmer Institut zur internationalen Friedensforschung. Vergleicht man die Entwicklungen in konstanten Preisen von 2005, dann war die Summe im Jahr 2007 erstmals höher als kurz vor dem Ende des Kalten Kriegs im Jahr 1988. Real lagen die weltweiten Militärausgaben im Jahr 2007 um 45% höher als 1998. Vor allem die USA beschleunigten in den vergangenen Jahren die Rüstungsspirale. Es lagen die Militärausgaben der NATO 1985 noch bei 48% der weltweiten Militärausgaben, 1995 bei 58% und im Jahr 2008 schon bei 70% des Betrags, der weltweit für Militär ausgegeben wird. Ich habe diese Angaben dem äußerst lesenswerten ISW-Grafikreport Nummer 12 entnommen, wie auch viele der nachfolgenden Angaben, deren Quelle ich daher nicht immer wieder neu nenne. Die reichen Industrieländer geben 10-mal mehr Geld für ihre Armeen als für Entwicklungshilfe aus. Dort fehlt das Geld für die Schaffung wirklicher Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen an allen Ecken und Enden. Es ist also kein Wunder, dass mit den Rüstungsausgaben die Menschheitsprobleme wie Armut, Hunger, Krankheit und Seuchen weiter zunehmen. So hat die UNO für ihre humanitären Programme inzwischen weniger als 1% der Mittel zur Verfügung, die jährlich für Rüstung und Armeen ausgegeben werden. Mit einer Umkehrung des Trends wäre die finanzielle Seite der meisten Menschheitsprobleme zu lösen.
Bundeswehr, weg vom Hindukusch, runter vom Balkan, raus aus Afrika und zwar Struck, Struck.
Wenn Politik und Medien die weltweite Verantwortung Deutschlands als einen militärischen Auftrag definieren, den die Bundeswehr zu erfüllen hat, dann widerspricht Lora. Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Was hat das nun alles mit der NATO zu tun? Die NATO wurde am 4. April 1949 in Washington unter Führung der USA mit 13 Gründungsstaaten auf die Welt gebracht und hat heute 26 Mitgliedstaaten, nachdem inzwischen noch 13 weitere Staaten beigetreten waren. Im April werden zudem Albanien und Kroatien in die NATO aufgenommen. Irland, Schweden, Finnland, Österreich und die Schweiz arbeiten mit der NATO im Programm Partnerschaft für den Frieden zusammen, sodass die NATO ein Militärbündnis aus fast ganz Europa mit USA, also den Kernländern des Kapitalismus, darstellt. Die beteiligten Länder geben sich laut NATO-Vertrag, Zitat, entschlossen, die Freiheit, das gemeinsame Erbe und die Zivilisation ihrer Völker, die auf den Grundsätzen der Demokratie, der Freiheit der Person und der Herrschaft des Rechts beruhen, zu gewährleisten. Zitat Ende. Die NATO formuliert seit Anbeginn hochwertige Ziele, die mit der Charta der UN übereinstimmen sollen, nämlich die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu sichern. Diese hatten sich aus der ideologischen Abgrenzung gegen den Warschauer Pakt ergeben. Aber ihre wirklichen Strategien dienen inzwischen einem völlig anderen Ziel, das sich mit dem Zusammenbruch des Ostblocks zum Teil auch neu bestimmt hat. Bis dahin war die NATO auf den Ost-West-Konflikt bezogen und als Militärpakt auf ihr Pendant, dem Warschauer Pakt, fixiert. Nach der Selbstauflösung der Sowjetunion wurde im Dezember 1991 mit dem strategischen Konzept von Rom die globale Zuständigkeit der NATO behauptet und diese de facto zu einem Nordpakt gegen die Souveränität des Südens, gegen die armen Länder der Welt, aber auch zur politischen Einflussnahme auf die Entwicklungen in Europa, vergleiche zum Beispiel den Jugoslawien-Einsatz. Es sollten damit die KSZE-Verträge von Helsinki vom 1.8.1975 schleichend abgelöst werden. Dort war noch die Rede von souveräner Gleichheit der Völker und Nationen, Achtung der mit dieser Souveränität verbundenen Rechte, Enthaltung von der Androhung oder Anwendung von Gewalt Unverletzlichkeit der Grenzen, territoriale Integrität der Staaten, friedliche Regelung von Streitfällen und Nichteinmischung in innere Angelegenheiten. Das passte nicht mehr in eine Zeit, in der die Krisen der Globalisierung zunehmend für die Weltpolitik bestimmender wurden und man dazu überging, von der Notwendigkeit einer sogenannten Weltordnung zu reden. Mit dem NATO-Gipfel 1999 in Washington wurde der defensive Charakter nach dem Angriff auf Jugoslawien endgültig zu den Akten gelegt. In drei elementaren Punkten setzte sich die neue NATO-Doktrin über den ursprünglichen NATO-Vertrag hinweg. In der Frage des Einsatzspektrums, des Einsatzgebiets als sogenannte Out-of-Area-Einsätze und in der Frage des Mandats zum Einsatz. Es war die Ankündigung einer global agierenden NATO. Die NATO will überall dort eingreifen, wo die gemeinsamen Interessen und die Sicherheitsinteressen der westlichen Wertegemeinschaft berührt sind, notfalls eben auch out of area. Sie maßt sich dabei an, auch ohne UNO-Mandat überall und jederzeit Militärinterventionen durchzuführen. Der damalige NATO-Generalsekretär Solana: Wir brauchen den UNO-Sicherheitsrat nicht. Alles zitiert aus dem Spiegel vom 3.5.1999. Zum NATO-Gipfel 2009 in Straßburg und Baden-Baden soll ein neues Richtliniendokument, eine Art Runderneuerung des strategischen Konzepts von 1999, beschlossen werden. Dazu wurde im Januar 2008 von 5 hochkarätigen NATO-Strategen ein 150-seitiges Grundsatzdokument, das sogenannte generelle Papier, mit dem Titel vorgelegt: Orientierung auf eine Gesamtstrategie für eine unsichere Welt. Es handelt sich dabei um ein ambitioniertes Konzept zur aggressiven Neuausrichtung der NATO, von der Erweiterung des Instruments der humanitären Intervention über die Festschreibung des Verzichts auf ein UNO-Mandat für NATO-Militäreinsätze bis zur Doktrin des atomaren Präventivschlags. Zum Atomwaffeneinsatz heißt es: Der Ersteinsatz von Nuklearwaffen muss im Arsenal der Eskalation das ultimative Instrument bleiben, um den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu verhindern. Damit formuliert die NATO den Anspruch auf das absolute Hoheitsrecht bei der Anwendung von Massenvernichtungswaffen, also das Recht, Massenvernichtungswaffen einzusetzen, um anderen den Einsatz von Massenvernichtungswaffen zu verunmöglichen. Das ist eine Perversion in sich. Besonders, wenn man hinzunimmt, dass die Atombomben weitaus verheerender wirken, wie die vermeintlichen Waffenarsenale, die zum Beispiel Saddam Hussein irgendwo in der Wüste bereitgehalten haben würde.
Sie sehen gepflegt aus und sind charmant, sind gut gekleidet und wortgewandt. Jeder einzelne ein Held, das sind die klügsten Männer der Welt. Sie lächeln ins Reporterherr und keine Antwort fällt ihnen schwer. Verwalten sorgsam unser Geld die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns. Ja, sie leiden. Unser Dunkel wird durch sie erhellt. Das sind die klügsten Männer der Welt. Sie wissen, wie sie wissen, wann und was man uns zumuten kann. weil uns der Überblick oft fehlt, haben wir sie ins Amt gewählt. Manchmal machen sie sich unpopulär, sie zu verstehen fällt uns oft schwer. Politik ist ein kompliziertes Feld, nicht für die klügsten Männer der Welt. Sie entscheiden für uns,
sie entscheiden für uns.
Ja, sie leiden für uns,
ja, sie leiden für uns.
Unser Dunkel wird durch sie erhellt. Wenn bald alles lodert und alles brennt und die Erde erzittert vom Bombardement, wenn uns nichts mehr bleibt, als um Erlösung zu beten, dann lasst sie uns preisen. Die klügsten Männer auf unserem Planeten.
Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Atomwaffen ohne Ausnahme, ohne Ansehen der Regierung geächtet und zerstört werden müssen und dass jeder, aber auch jeder Versuch, solche Waffen zu bauen, zu besitzen und mit ihrem Einsatz zu drohen, mit dem entschlossenen und nicht nur verbalen Widerstand aller zu rechnen hat. Atomwaffen abzuschaffen ist ein Gebot der Überlebensvernunft.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Die Entwicklung der NATO bis hin zur Pervertierung ihres Anfangsstatements kam nicht von ungefähr. Sie entwickelte sich parallel zu den politischen Erfordernissen des Kapitals, zu den veränderten Interessen des globalisierten Kapitals. In der nationalen Wirtschaft ist die Konvertibilität von Waren und Geld die Grundlage der Geld- und Währungspolitik und damit auch der Kapitalbildung. Die Wertdeckung des Geldes war von daher immer eine definitive Aufgabe der Notenbanken, die hierfür auch ihre Schätze, zum Beispiel in Goldreserven, aufbauten und nötigenfalls zur Währungsstabilisierung in den Geldkreislauf einbrachten. Es war hierdurch aber nicht die Wirtschaft gezügelt, wohl aber die Währungspolitik, die immer auf die tatsächlich verfügbaren Güter eines Landes bezogen sein musste. Aber immer strebte das Kapital auch nach Ausdehnung, nach Investition und Spekulation, die durch Geldvermehrung das Risiko belohnen sollte, welches die einzelnen Geldbesitzer eingegangen waren. Solange hierbei wirklich mehr Produkte entstanden, war auch die Wertdeckung des Geldes damit gegeben. Doch die kapitalistische Produktion geht nicht nur in mehr Produkten auf, die allen Menschen zugutekommen könnten, solange sie genügend Lohn zur Anteilnahme daran bekommen. Kapital besteht vor allem aus einem Mehrwert, der durch unbezahlte Arbeit den arbeitenden Menschen und durch die Verfügung über ihre Lebensgrundlagen, zum Beispiel Wohnung, Energie, Verkehrsmittel, Lizenzen usw., so ihnen entwunden wird. Hieraus entsteht Geld, das nur teilweise durch Güter und Besitz, durch Waren auf dem Markt und anderen Lebensmitteln dargestellt ist, zum Beispiel Wohnungen in Häusern, die längst amortisiert sind. Und deshalb lässt sich die Mehrwertrate auf Dauer durch die Preise, die für die Menschen bezahlbar sind, nicht halten. Die Profitrate beginnt zu fallen und der Druck zur Ausbeutung verschärft sich. Um dem entgegenzutreten, muss immer wieder eine Deckung dieses Geldes durch andere Methoden der Wertbildung betrieben werden, zum Beispiel durch den Druck auf fremde Währungen oder auf die Rohstoffpreise in anderen Ländern oder sogar auf deren Hoheitsrechte, auf die Schürf- und Bohrrechte für die wichtigsten Lebensgrundlagen der gesamten Wirtschaft, die Rohstoffe und Energieressourcen. Bei seinem Geschäft mit dem sogenannten Wertwachstum, das im Grunde unendlich nötig ist für das Kapital, wird es immer wieder beschränkt durch die natürlichen, sozialen und kulturellen Schranken, wie sie historisch gegeben sind. Es kommt in eine echte Klemme und funktioniert immer schlechter. Wenn es das ganze Nationalkapital betrifft, geraten auch die Nationalstaaten in Schwierigkeiten. Sie versuchen, andere zu übervorteilen oder auch militärisch zu bedrohen oder zu erobern. Solche Eroberungskriege sind im 20. Jahrhundert immer brutaler und für die Menschheit insgesamt vernichtend geworden, sodass man nach dem Zweiten Weltkrieg ein Weltwährungssystem einführte, das die Wertdeckung des Geldes durch internationale Deckungsregeln mit Goldschätzen und Leitwährung sichern sollte. Die Verträge von Bretton Woods vom 22. Juli 1944 sollten diese Politik garantieren und sie den einzelnen Nationen zur Auflage machen, um die reibungslose und von Handelsbarrieren befreite Abwicklung des Welthandels bei festen Wechselkursen zu ermöglichen. Dies war allerdings nur möglich, indem die wirtschaftsstärkste Nation, die USA, einen entsprechenden Schatz zur Wertdeckung des Geldes anlegte und die anderen Länder der westlichen Welt ihre Währungen im Verhältnis zum Dollar ausrichteten, also letztlich durch den Dollar und den ihn sichernden Goldschatz der USA zur Deckung brachten. Aber auch der Preis von Gold ist relativ. Nicht nur die Warenwerte zirkulieren um den Geldwert, auch der Geldwert muss sich immer wieder aus den Warenwerten ermitteln lassen und von daher schwankt auch der Goldwert wie alle Werte um den Preis seiner Realisierbarkeit. Je mehr die Konzerne weltweit operierten und fusionierten, desto flüssiger wurde das Geld und seine Stabilität konnte überall zusammenbrechen, wo zu viel Kapital sich über die real kursierenden Werte hinaus bildete. Je mehr die Konzerne weltweit operierten und fusionierten, desto flüssiger musste das Geld sein und seine Stabilität konnte überall zusammenbrechen, wo zu viel Kapital sich über die real kursierenden Werte hinaus bildete. Die Finanzmärkte entwickelten eine ungeheuerliche Dynamik und die Aktienmärkte übertrafen die Werte, die an Währungen gebunden waren, bei weitem. Von daher verflüssigte sich auch das Gold der USA zu Öl und konterkarierte den klassischen Goldmarkt, in dem Öl zum Werthintergrund des Dollars wurde. Man sprach vom Petrodollar. Mit Gold war in den 70er Jahren der Dollar längst nicht mehr kompatibel und die Öldeckung hatte einen enormen Vorteil für den Inhaber der Weltwährung. Es ließ sich relativ leicht gewinnen, sofern man über den Boden verfügt, unter dem es sich befindet, und es stellte zudem durch seine prognostizierbare Verknappung eine hohe Preissicherheit dar. Von daher waren die Dämme der Wertstabilisierung gebrochen bzw. auf eine Machtformel reduziert. Wer die Macht und Gewalt besitzt, die Ölreserven auszubeuten, der hat auch die Wertsicherheit der Zukunft.
Brutalstmögliche Aufklärung.
Lora 92.4, weil es klar macht.
Als Präsident Nixon am 15. August 1971 den Vertrag von Bretton Woods deswegen kündigte, also die Verpflichtung der Deckung der US-Währung durch Gold aufhob, schlug er zwei Fliegen mit einer Klappe. Er machte aus der Weltwährung eine Machtwährung und er festsetzte durch den enormen Goldeintrag auf dem Weltmarkt den Goldwert auf ein unterstes Niveau und die Staaten in den Bankrott, die darauf ihre Währungspolitik gründeten. Und das waren vor allem die Staaten des Warschauer Pakts. Mit einem Wusch konnten somit auch die ganzen Kriegsschulden wegen Vietnam bezahlt werden. Die Währungsmacht des Petrodollars konnte sich in dem Maße zügellos ausdehnen, wie sich der Einfluss der USA auf die ölbergenden Ländern ausdehnte. der Kapitalmarkt, der immer das Problem hat, dass er früher oder später zu viel Geld erzeugt, das nicht durch die Warenwerte zu decken ist und die Profitrate zu Fall bringt, schien nun selbst unendlich werden zu können. Um ungedecktes Geld zu sichern, schien eine Wertsicherung durch Erdöl oder auch durch Erdgas zu genügen, und schon war der Kapitalismus unendlich, ewiges Gesetz und Himmel der Kapitalisten. Das war letztlich das Geheimnis der neoliberalen Ideologie. Man musste nur genügend politische Macht und militärische Gewalt besitzen, um seinen Einfluss auf die Ölgewinnung und auf andere Rohstoffquellen des Grundumsatzes der kapitalistischen Wirtschaft abzusichern. Und schon hatte man kein Problem mehr mit seinem Geld. Das Wertproblem des Kapitalismus war sozusagen militarisiert worden. Allerdings betrieb diese Aufwertung eine rasante Abwertung der Währungen, die nicht über hinreichende Kapitaldeckungen verfügten. Die globalen Krisen in Russland, in Lateinamerika und Ostasien in den 90er Jahren waren keine bloßen Kreditkrisen, sondern vor allem Krisen der Entwertung ungesicherter Kapitalkreisläufe der eigenen Währungen dieser Länder. Mit Hedgefonds konnten diese förmlich ausgelutscht werden, wenn die Kreditgebung an die nationale Währung gebunden war, deren Tilgung aber durch internationale Werte des Finanzmarktes vollzogen wurde. Vergleiche zum Beispiel das Desaster der thailändischen Währung im Juni 1997 mit einem Wertverlust von 70% in einem Monat. Solche Politik hinterlässt Wunden dort, wo sie greift, und befördert in den reichen Ländern einen Irrealismus, der sich von allen Grundlagen des Geldwerts abgelöst hat. Geld, das muss von daher hauptsächlich in das Militär fließen. Dies ist der Garant des eigenen Glücks. Und es fließt umso mehr, je mehr dieses Glück durch Geldentwertung bedroht wird. Das Ende haben wir schon in der sogenannten Finanzkrise bereits vor Augen geführt bekommen, mit den hilflosen Wertdeckungsversuchen der Banker durch Immobilienkredite, die nicht mehr rückzahlbar waren, die aber gegeben werden mussten, um noch irgendwelche Geldeinträge aus frischem Geld zu bekommen, und gelänge das auch nur zu einem Teil des vergebenen Kredits. Von daher waren Billigkredite für diese Banker existenznotwendig. Was aber dem Krieg im Irak nicht gelungen war, konnte auch bei der Deckung fauler Kredite nicht mehr funktionieren. Das Resultat war Zerstörung hüben wie drüben. Finanzwirtschaft und Irrationalismus, Armut und Zerstörung, Krieg und Terrorismus gehören zusammen, solange der Kapitalismus fortbesteht.
We'll be right back. lass uns diskutieren, denn in unserem schönen Land sind zumindest theoretisch alle furchtbar tolerant. Worte wollen nichts bewegen, Worte tun niemandem weh. Darum lass uns drüber reden, Diskussionen sind okay. Geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, denn wer nicht mehr versucht zu kämpfen, kann nur verlieren. Die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Die NATO hat als Exekutivmacht der globalen Finanzwirtschaft eine doppelte Rolle bekommen. Sie muss sich einerseits an der sogenannten Zukunftssicherung der kapitalistischen Produktionsweise beteiligen, an der Sicherung des politischen Einflusses auf die Länder mit Bodenschätzen und günstiger Unternehmensstruktur, andererseits die Armut zurückdrängen, wo die ihr zu nahe kommt und durch Bürgerkriege die Unternehmenserfolge bedroht. Bei der NATO weiß man das sehr genau. So formulierte es einer der Verfasser der neuen NATO-Konzeption, General Klaus Naumann, schon 1992, dereinst Generalinspekteur der Bundeswehr. Es gibt nur zwei Währungen auf der Welt, wirtschaftliche Macht und die militärischen Mittel, sie durchzusetzen. Entsprechend dieser Logik wird auch die Bundeswehr für weltweite Militärinterventionen umgerüstet und eingesetzt. In den Bundeswehrrichtlinien von 2003 heißt es, Landesverteidigung entspricht nicht mehr den aktuellen sicherheitspolitischen Erfordernissen. Stattdessen sei die Bundeswehr heute unverzichtbares Instrument, um die Interessen Deutschlands und seinen internationalen Einfluss zu wahren. Ziffer 72 und 73 dort. Künftige Einsätze lassen sich weder hinsichtlich ihrer Intensität noch geografisch eingrenzen. Der politische Zweck bestimmt Ziel, Ort und Art eines Einsatzes. Ziffer 57. Das aktuelle Bundeswehr-Weißbuch 2006 bezeichnet, Zitat, eine sichere Rohstoffzufuhr und sichere Transportwege als einen Kernbereich deutscher Außenpolitik und die Bundeswehr als Instrument zur Durchsetzung dieser Ansprüche. Dort heißt es unter anderem, die Bundeswehr sichert die außenpolitische Handlungsfähigkeit Deutschlands, daraus ergibt sich eine strikt einsatzorientierte Ausrichtung der Bundeswehr. Sie ist so weiterzuentwickeln, dass die Streitkräfte uneingeschränkt im multinationalen Feld operieren können. Seite 82. Diesen Zielsetzungen entsprechend wurde auch die Bundeswehr umstrukturiert. Sie gliedert sich in 35.000 Einsatzkräfte für Auslandsoperationen hoher Intensität, 70.000 Stabilisierungskräfte, Besatzungstruppen im Einsatzgebiet und 147.500 Unterstützungskräfte in der Ausbildung, logistischen Unterstützung und Verwaltung. Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums sind derzeit, also im Dezember 2008, rund 7.000 Soldatinnen und Soldaten im Auslandseinsatz. Die Zahlen variieren von Monat zu Monat. Tatsächlich kann die Truppenstärke jederzeit auf bis zu 19.725 Menschen aufgestockt werden, weil die Obergrenzen bei den vom Bundestag beschlossenen Mandaten bislang nicht voll ausgeschöpft werden. Alle diese Angaben habe ich wiederum dem ISW-Grafikreport Nummer 12 entnommen, den ich euch sehr zur Lektüre empfehle.
Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskriegs vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Artikel 26 Absatz 1 des Grundgesetzes. Aber was war mit Jugoslawien, Afghanistan, Irak?
Lora München auf der 92.4. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr.
Friedheim Global Security ist eine deutsche Zeitung an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Militär. Und dort sieht man die deutschen Interessen an einem globalen Unternehmenserfolg besonders klar und vor allem bedroht durch die inneren Konflikte zwischen Armen, den von der wirtschaftlichen Entwicklung Ausgeschlossenen und den Bereicherungsinteressen der Staaten. Das hat Jürgen Wagner von der IMI in Tübingen zitiert.
Zitat: Zurzeit ist eines der größten Risiken, dass die gegenwärtig Ausgeschlossenen irgendwann Gehör finden und ihren Einfluss dann auf nationaler Ebene wieder geltend machen. Daraus entsteht sowohl für globale Unternehmen als auch für Investoren eine Herausforderung. Wie schützt man globale Unternehmensstrukturen in einer Zeit, wo sich das Länderrisiko im weitesten Sinne verschärft? Unternehmen müssen sich gegen politische und soziale Unruhen in den Nationalstaaten sichern.
Wo die inneren Probleme der Länder die außenwirtschaftlichen Beziehungen einschränken oder vollständig blockieren, können die weltweiten Finanzinstitutionen wie der Weltwährungsfonds oder die Weltbank nicht mehr die Marktbereinigungen und Wertsicherungen garantieren. Jürgen Wagner beschreibt das so.
Auf indirekte Weise, wie es eben früher über die Finanzinstitutionen funktioniert hat, scheint das immer schwieriger zu werden. Im Gegenteil, es gibt zunehmend jetzt eben Bestrebungen, in verschiedenen Ländern da tatsächlich auch wieder an Boden zu gewinnen. Und in dem Bereich, denke ich, ist eine zentrale Auswirkung von diesen Krisentendenzen zu suchen, dass die westlichen Staaten bereit sind, auf diesen Versuch einer Rücksouveränisierung von Drittweltstaaten auch militärisch zu begegnen.
Hierzu aber ist die NATO alleine nicht geeignet, da sie weitgehend durch militärpolitische Verträge bestimmt ist. Hier geht es um direkte Eingriffe in ein politisches und soziales Konfliktfeld, das durch kleine Einheiten vor Ort bewerkstelligt werden muss, die in der Lage sind, ihren militärischen Einsatz als polizeilichen Auftrag zu gestalten. Als Hilfspolizei von Staaten, die Aufstände und Bürgerkrieg fürchten müssen, weil sie keine Politik mehr für ihre Bürger machen können. Einer der entscheidenden Beschlüsse des Europäischen Rates von 1999 war die Aufstellung von schnellen Eingreiftruppen, die ab 2003 als EU-Krisenreaktionskräfte ausgebaut wurden. Das wurde damit begründet, die EU müsse, Zitat, die Fähigkeit zum autonomen Handeln haben, gestützt auf ein glaubwürdiges Militärpotenzial sowie die Mittel und Bereitschaft besitzen, um unbeschadet von Maßnahmen der NATO auf internationale Krisensituationen zu reagieren. Die EU muss zur uneingeschränkten Wahrnehmung ihrer Aufgaben über entsprechende Fähigkeiten und Instrumente verfügen. Auch im Reformvertrag von Lissabon sind solche Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung nach Artikel 28b vorgesehen. Zu diesem Zweck soll die künftige europäische Militärpolitik noch enger an NATO und USA gekoppelt werden, Artikel 28a Absatz 7. Der Reformvertrag legt außerdem in Artikel 28a Absatz 3 die Pflicht zur Aufrüstung für die Mitgliedstaaten bindend fest. Er verpflichtet alle Mitgliedstaaten zu Beistand gegen terroristische Bedrohungen und Angriffe mit allen Mitteln. Damit kann Militär erstmal auch innerhalb der EU eingesetzt werden. Zusätzlich zur schnellen Eingreiftruppe wurden ab 2004-2005 sogenannte Schlachttruppen, also Battlegroups, geschaffen. Es handelt sich um hochflexible, mobile und rasch verfügbare Gefechtsverbände, von denen jeweils zwei in ständiger Einsatzbereitschaft gehalten werden. Diese nationalen, bi- und multinationalen Kampfverbände von jeweils 1500 Soldaten, die über eigene Logistik- und Transportkapazitäten verfügen, sollen innerhalb von 5 bis 10 Tagen im Umkreis von 6000 Kilometer um Brüssel ins vorgesehene Kriegsgebiet verlegt werden können. Auch ohne Mandat des UN-Sicherheitsrats sollen sie dort 30 Tage und nach Bedarf auch 120 Tage autark operieren können. Wie der damalige Verteidigungsminister Struck betonte, sind die EU-Kampftruppen keine Konkurrenz zur NATO. Sie sind vielmehr eine gute Ergänzung, etwa zu der schnellen Eingreiftruppe der NATO. denn die kleineren EU-Kampftruppen könnten eingesetzt werden, wenn die größere NATO-Truppe nicht aktiviert werden soll. Aber auch die NATO selbst hat Eingreiftruppen. Die NATO Response Force, die NRF, beschlossen beim NATO-Gipfel 2002 in Prag. Diese Response Force ist eine 25.000 Soldaten und Soldatinnen umfassende NATO-Kampftruppe, die in ständiger Einsatzbereitschaft gehalten wird. Innerhalb von 5 Tagen soll sie an jedem Ort der Welt verlegt werden können. Die NRF besteht aus Verbänden aller Teilstreitkräfte, deren Zusammensetzung sich alle 6 Monate ändert, mit allem erforderlichen Kriegsgerät inklusive Schiffen und Flugzeugen. Dabei trägt jedes Land die Kosten der eigenen Einsatzbeteiligung. Deutschland stellt Truppenstärken zwischen 1.200 und 6.200 Mann, wobei die Bundeswehr das größte nationale Kontingent aufbringt. Die Sollstärke der NATO-Eingreiftruppe ist bisher allerdings nur bis zur Hälfte erreicht.
Wollt ihr das totale Brötchen? Dann, Kameraden, auf zum Bäcker!
Und mir Brötchen für 5 Mark. Ich esse gerne Brötchen. Der Brötchenmonster. Sonntags ist mein Trauertag, Gott mein Begatto!
In der deutschen Öffentlichkeit werden die Bundeswehreinsätze in Afghanistan oder auch in Afrika als humanitäre Hilfeleistungen dargestellt. Den in der Tat zerrütteten Verhältnissen dort würde die Bundeswehr Aufbauleistungen und Polizeischulung beibringen. Doch mit einer Friedens- und Wiederaufbaumission hat der ISAF-Einsatz in Afghanistan nichts und der OEF-Einsatz, also für Operation Enduring Freedom, erst recht nichts zu tun. Niemand aus der Bevölkerung dort fühlt sich gefördert oder in seinen Interessen bestärkt und beschützt. Es ist vielmehr so, dass 90% aller Waren dort importiert und für die in krasser Armut lebenden Menschen unerschwinglich sind. Die Lebenserwartung liegt inzwischen nur noch bei etwas über 40 Jahren. 2/3 der Bevölkerung sind chronisch unterernährt und haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Täglich sterben 700 Kinder unter 5 Jahren und nur 10% der Bevölkerung verfügen über elektrischen Strom. Nur der Mond blüht. Laut UN-Drogenbericht 2008 hat sich die Opiumproduktion in Afghanistan zwischen 2005 und 2007 verdoppelt. In einem Interview in der Sozialistischen Zeitung schildert die jüngste Abgeordnete des afghanischen Parlaments, Malalai Joya, das folgendermaßen.
Die westlichen Medien sprechen von Demokratie und Befreiung Afghanistans. Doch die USA und ihre Verbündeten sind damit beschäftigt, unser verwundetes Land in ein Land der Kriegsherren, der Verbrecher und der Drogenbarone zu verwandeln. Jetzt sind die Führer der Nordallianz die entscheidenden Machthaber. Und unser Volk ist eine Geisel in den Händen dieser rücksichtslosen Killerbande. Viele von ihnen sind verantwortlich für das Abschlachten von Zehntausenden in vergangenen Jahrzehnten. Trotzdem nehmen sie wichtige Regierungsämter ein.
Die von den Regierungen der NATO-Länder behaupteten humanitären Ziele erweisen sich als glatte Lüge. Schon das Verhältnis von Kriegsausgaben zu zivilen Programmen ist entlarvend. 85 Milliarden Dollar wurden von 2002 bis 2006 für den Militäreinsatz der NATO ausgegeben, für den Wiederaufbau dagegen nur 7,5 Milliarden Dollar, so die Welt vom 25.07.2007. Und von dem zivilen Zehntel wandert das meist in die Taschen korrupter Regierungsmitglieder, Sicherheitsspezialisten und Privatgewinnler. Die NATO-Besatzungstruppen schützen eine Regierung, die sich auf Warlord, Waffenhändler und Drogenbarone stützt, auf Kräfte, die an einer sozialen und demokratischen Entwicklung Afghanistans keinerlei Interessen haben. In Afghanistan kämpfen 51.000 ISAF-Kräfte aus fast allen NATO-Ländern, die sich in immer heftigere militärische Auseinandersetzungen verwickeln. Deutschland stellt das drittstärkste Truppenkontingent. Hinzu kommt noch der US-geführte OEF-Einsatz mit einer Truppenstärke von 16.000. Entsprechend der Kriegseskalation steigen die Opferzahlen unter der afghanischen Bevölkerung. Der neueste UNO-Afghanistan-Bericht beziffert die Zahl der getöteten Afghanen auf 8.000 im Jahr 2007 allein. Nach vorsichtigen Schätzungen sind in den 8 Jahren NATO-Krieg ca. 50.000 Zivilisten ums Leben gekommen. Hierzu Jürgen Wagner von der IMI. Der blutige NATO-Einsatz in Afghanistan ist gewissermaßen der Prototyp für eine neue Form westlicher Kriegsführung. Afghanistan ist gegenwärtig das zentrale Experimentierfeld, der Lackmustest, wie es Angela Merkel nannte, für die NATO und für die neue Form zivil-militärischer Aufstands- und Besatzungsmissionen. Nur wenn es gelingt, den dortigen Widerstand erfolgreich zu brechen, wird die NATO in der Lage sein, künftig weitere Länder ihrer Kontrolle zu unterwerfen.
I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I've sat upon the setting sun, but never, 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 never. I never wanted water once. Never, never, never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam upon the devil's lake, but never, 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 I'll never make the same mistake. No, never, never, never.
Kriege sind immer Zerstörung der Infrastruktur und damit Zerstörung des vorhandenen Gemeinwesens, wie immer es funktioniert haben mag. Und das ist natürlich gewollt, denn das ist die Bedingung für die Einflussnahme auf die Strukturen, die dem Westen in dieser Region nötig sind. Von daher ist die Arbeit in zerstörten Strukturen eine Folge des kriegerischen Interesses, das sie hergestellt hat. Und das wird hierzulande als humanitäre Leistung verkauft. Aber die Politiker wissen es selbst und können es inzwischen auch offen aussprechen, dass die Bundesregierung natürlich auch ihre eigenen Zwecke dort verfolgt. Unter der Überschrift »Deutsche Interessen« schrieb die Welt am 15. Mai 2006, die Feststellung, die Bundesregierung werde zur Wahrung ihrer Interessen auch militärische Mittel einsetzen, ist nur konsequent. Und mit der Formulierung, dass sich die Regierung besonders jenen Regionen zuwenden werde, in denen Rohstoff- und Energieträger gefördert werden, begibt sich Deutschland endlich auf gleiche Augenhöhe mit anderen Ländern, in denen dieses Verhalten eine Selbstverständlichkeit ist. Am 13.08.2006 schrieb die FAZ: Humanitäre Erwägungen seien nicht der Grund für die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Zitat: Im Kern geht es um etwas Grundlegenderes. Deutschland leistet seinen Beitrag zur Aufrechterhaltung der herrschenden Weltordnung, von der es profitiert, wie wenig andere Länder auch. Und Außenminister Steinmeier zur Anwesenheit deutscher Truppen im Herzen Zentralasiens: Das macht uns zu einem Spieler in einer Region, die nicht nur als Energie- und Transportkorrektor heftig umworben wird, sondern die auch eine wichtige Brückenfunktion hat in den Nahen und Mittleren Osten oder hin zum Kaspischen Meer. So Steinmeier vor der Willy-Brandt-Stiftung im März 2008.
Die Schriftsteller können nicht so schnell schreiben, wie die Regierungen Kriege machen. Denn das Schreiben verlangt Denkarbeit. Bertolt Brecht.
Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
Mit der weltweiten Finanzkrise ist auch auf der Kapitalseite die Verwerfung einer sozialen Katastrophe sichtbar geworden, die auch bald für uns spürbar sein wird. Das gesellschaftliche Lebensverhältnis der Menschen ist überall das inzwischen völlig unterworfene Objekt des weltweiten Kapitalverhältnisses. Dieses Verwertungsverhältnis erzeugt inzwischen die Vernichtung von menschlichen Lebenszusammenhängen, um aus den Trümmern die Strukturen zu errichten, die es für seine Selbstbestärkung und Sanierung nötig hat. Was unsere Zeit besonders charakterisiert, ist die Verwertung von Zerstörung und die Sicherung der Machtstrukturen, die sie betreiben. Kriege sind der Terrorismus der Reichen, und da muss man sich nicht wundern, wenn es auch bei den Armen Terroristen gibt. Die Bekämpfung der Armut wird daher mit einer großen Fahne als Bekämpfung des Terrorismus beflaggt. Es ist das moderne Kriegsgeschrei, das uneingeschränkte Weltmacht einfordert. Und es wird an jeder Ecke der Welt auch seinen Gegner finden, denn Armut herrscht weltweit. Sie ist erzeugt. Jürgen Wagner schildert das im Eine-Welthaus am Beispiel der neuesten Armutsäußerung, den sogenannten modernen Piraten. Es ist ein Beispiel für die moderne Kriegsdisposition der Weltmächte, dem Eingriff auf allen Ländern und Meeren, die Allgegenwärtigkeit der westlichen Militärs, die mit den Folgen der weltweiten Existenzzerstörung umzugehen hat.
Ich will vielleicht ein Beispiel nennen, um das ein bisschen konkreter zu machen, wie diese Kausalkette funktioniert, weil es relativ aktuell ist. Das sind die Piraten. Ist ja gerade in aller Munde, dass man angeblich die Piraten am Horn von Afrika, also vor Somalia, militärisch bekämpfen müsse. Das ist eine Möglichkeit, an ein soziales Phänomen ranzugehen. Man könnte aber natürlich auch anders ansetzen, wenn man sich die Ursachen anschaut. Werner hat ein bisschen auf die Ursachen der Schuldenkrise in der Dritten Welt angesprochen. Nach dem Folgeschock der Zinserhöhung sind eine ganze Reihe von Drittweltstaaten in die Schuldenfalle geraten, konnten ihre Kredite nicht mehr bedienen und es kam dann eben zu diesen Strukturanpassungsprogrammen vom IWF. Abbau Sozialleistungen, Rückbau, Rückführung des Staates und so weiter. In diesen Strudel ist auch Somalia geraten in den 80er Jahren, musste alle diese Maßnahmen umsetzen und in der Folge ist der Staat zusammengebrochen. Es gab keine funktionsfähige Regierung mehr, das, was man heute einen sogenannten Failed State nennt, also einen Staat, wo keine Regierungsfunktionen eigentlich mehr am Laufen sind. Der Staat war unter anderem nicht mehr in der Lage, Somalia die Küstenwache zu bezahlen, wurden einfach alle entlassen, weil sie kein Geld mehr hatten, weil sie ja schließlich ihre Staatsquote zurückfahren mussten. Was ist passiert? Da es keine Küstenwache mehr gab, kamen europäische Fischfangtrawler und haben die komplette Küstenzone leer gefischt und damit letztendlich den somalischen Fischern die Lebensgrundlage entzogen. interessanterweise eben aus genau diesen zwei Gruppierungen in Somalia, aus der ehemaligen Küstenwache und aus den verarmten Fischern, die keine Lebensgrundlage mehr haben, setzen sich dann am Schluss, oder das waren die Gruppen, die dann die ersten Piratengruppen gegründet haben und tatsächlich das als Zölle gegen die westlichen Staaten auch empfunden hatten, um letztendlich ihr Geld zurückzukriegen, was ihnen, sie sahen sich da im Prinzip ein bisschen als eine soziale Umverteilungsmaschine und haben auch ganz stark in diesem Bild agiert. Vor diesem Hintergrund ist jetzt eben natürlich dieses Piraterieproblem hat sich ein wenig verselbstständigt und was die NATO-Staaten natürlich jetzt machen, ist, sie schicken Kriegsschiffe, um dieses Problem militärisch zu beseitigen. Und das ist sozusagen dieser Kreislauf aus Neoliberalismus, Verarmung, Armutskonflikt und Krieg, der, wenn man am Ursachenphänomen und am Ursachenproblem nicht ansetzen will, nämlich die wirtschaftlichen Ausbeutungsmechanismen, dann wird man nicht drum rumkommen, immer häufiger auf Krieg zurückzugreifen. Und das ist tatsächlich das Phänomen, das, glaube ich, relativ wichtig und im Zentrum der NATO-Überlegungen auch zukünftig stehen wird. Ich möchte zwei wesentliche Rahmenbedingungen da nennen, die meines Erachtens da zu so einem neuen transatlantischen Deal führen werden. Das ist zum einen eben das Ende des sogenannten unipolaren Momentes, also das Ende der unangefochtenen amerikanischen Vorherrschaft. Der Versuch, diese zu sichern, als der USA, also auch gegen die Europäische Union unter George W. Bush, hat schlicht und ergreifend zu einem politischen, wirtschaftlichen und auch militärischen Desaster geführt. Die USA sind faktisch pleite, mit Handelsbilanzdefizit von 700 Milliarden Dollar, Schulden real von über 50 Billionen. Die US-Geheimdienste oder sämtliche US-Geheimdienste haben zusammen jetzt ein neues Dokument erstellt, das relativ interessant ist. Global Trends 2025 nennt sich das. Dort prognostizieren sie dann schließlich, Zitat, der wirtschaftliche und politische Einfluss der USA wird in den kommenden zwei Jahrzehnten sinken. Es wird mehr Unruhen auf der Welt geben, Nahrungsmittel und Wasser werden knapper, Waffen immer zahlreicher. Vor dem Hintergrund dieser Analyse ist es auch den US-Eliten klar, dass die USA allein die Dominanz des westlichen Ordnungsmodells, würde ich mal sagen, des neoliberalen Ordnungsmodells, überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu gewährleisten. Sie brauchen Partner. Wer sich die Papiere im Umfeld von Barack Obama anschaut, wird auf den Begriff des Burden Sharing an jeder Ecke stoßen, also der Lastenverteilung. Und er wird immer noch als nächsten Satz eigentlich lesen, dafür brauchen wir die europäischen Verbündeten. Das sind nämlich natürlich dann die natürlichen Adressaten, mit denen man die Administration der Welt auf die Reihe bekommen will. Parallel zu diesem Machtverlust der USA geht aber auch einher ein Machtverlust der EU-Staaten. Da ist im September 2008 eine Studie des European Council on Foreign Relations rausgekommen, das wichtigste derzeit wohl Sammelbecken der EU-Eliten. Der konstatiert, Zitat, eine schwindende Fähigkeit der Europäischen Union, die Spielregeln international zu bestimmen, also die Spielregeln, was eben Finanzinstitutionen anbelangt, etc. Sie beklagen rapiden Einflussverlust sowohl der USA als auch der EU innerhalb der UNO, also innerhalb von, vor allem dann eben innerhalb der Dritten Welt, und beklagen gleichzeitig, dass parallel dazu der Einfluss Russland und Chinas in der UN-Generalversammlung massiv angestiegen ist. Zitat am Ende dann als Fazit von diesem Bericht, das Wahlmuster in der Generalversammlung zeigt, dass der Widerstand gegen die Europäische Union über das ganze Spektrum wächst. Also auch die Europäische Union sieht sich mit dem Problem einer Machterosion ausgesetzt. Ganz interessant ist dann eben noch, dass dieser Trend, dieser Bericht der US-Geheimdienste, von dem ich gerade gesprochen habe, in dem Aufstieg Russlands und Chinas, also auch in dem machtpolitischen, in dem ökonomischen Aufstieg, den er für relativ sicher hält, ein großes Problem sieht, und zwar mit folgenden Worten, Zitat, oder mit folgender Begründung. Zum großen Teil folgen China und Russland nicht dem westlichen liberalen Entwicklungsmodell, sondern benutzen stattdessen ein anderes Modell, Staatskapitalismus. Staatskapitalismus ist ein loser Begriff, der ein Wirtschaftssystem beschreibt, das dem Staat eine prominente Rolle einräumt. Und jetzt ihr eigentliches Problem. Statt die westlichen Modelle politischer und ökonomischer Entwicklung nachzuahmen, könnten sich viele Länder von Chinas alternativen Entwicklungsmodell angezogen fühlen. Und das ist tatsächlich der Fall, wenn man sich derzeit anschaut, was China für eine Politik in Afrika betreibt, die ist auch problembehaftet, das möchte ich gar nicht irgendwie verschweigen, aber sie gehen mit dem Geldkoffer durch die Gegend und bieten Ländern die Chance, erstmals Kredite nicht vom Internationalen Währungsfonds und damit auch mit den ganzen Maßnahmen, die dann, was Sozialabbau und so weiter anbelangt, an Kausalitäten vom Währungsfonds da bedingt wurde, sondern bieten ihnen letztendlich Kredite an, ohne diese ganzen Zwangsmaßnahmen, die von westlicherseits der Dritten Welt immer verordnet wurde. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil damit natürlich diese ganzen Grundzwangsmechanismen des neoliberalen Weltwirtschaftssystems in Frage stehen.
So, das war's dann wieder für heute. Wie immer könnt ihr auf der Website kulturkritik.net diese Sendung nochmal hören oder das Skript lesen. Das nächste Mal, also am 10. April um 19 Uhr, werden wir dann die für heute hier geplante Sendung bringen mit dem Titel »Von der Volksherrschaft des Kapitals zur demokratischen Erwirtschaftung des gesellschaftlichen Reichtums«. Sie wird über zwei Sendungen hinweggehen.